Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen.
Mehr als die Summe der einzelnen Teile.
Ja, hallo, guten Abend und willkommen zur Folge 15 vom euer Daily of the Month. Also leider stecken wir mitten im zweiten Lockdown fest und wir versuchen aber heute Abend mit einem guten Gin und guter Unterhaltung das Gefühl von Freiheit zu erleben. Also eine Sache, die der Coronavirus uns klar kommuniziert hat, ist die Verstrickung unserer Welt, sowohl als eine Welt, die mit steigender Komplexität konfrontiert ist. Also jetzt versuche ich, wie immer, die Brücke zu schlagen zum Thema von der letzten Folge. Also wir haben letztes Mal mit der Hara Pasqual gesprochen über Innovation Ecosystems. Und was wir jetzt schon in dem Wert Ecosystem hören, ist, dass wir versuchen jetzt, es wird versucht überall Systeme aufzubauen, die die Natur ähneln. Also wir versuchen jetzt, die Natur zu kopieren, indem wir komplexe Umwelt aufbauen mit Diversität. Und wir versuchen jetzt so Innovation in unserer Gesellschaft, sowohl als in unserer Wirtschaft. Also wir wollen die Komplexität benutzen, indem also einen nährreich Boden für Wachstum und für eine gesunde Gesellschaft aufzubauen. Also und habe jetzt mehrmals jetzt das Schlagwort des Abends genannt. Das ist Komplexität. Wir haben Chris und ich haben heute Abend den Mark Lamberts eingeladen. Er ist Agile Coach, komplexer Mann. Also das hilft jetzt, mit uns dann zu erzählen über Komplexität. Er ist Schriftsteller von Mea Boucher, inklusiv die intelligente Organisation und das Buch Verantwortungsvoll führen in einer komplexen Welt. Also Marc, der Titel ist für mich sehr ein Zungenbrecher, also das ist ein bisschen schwierig. Er ist unser Experte, er ist Agile Coach von Metro Digital. Wir werden das Thema Komplexität sowohl als das Phänomen von Emergenz. Also Emergenz ist, wenn wir mit Komplexität dann arbeiten, wir wissen, dass es eine Ungewissheit da. Und da haben wir vertrauen den Prozess, dass das rauskommt, dann etwas Neues, das wir nicht vorher wissen, dass das die Summe aller unserer Teile ist mehr als was wir angefangen hat. Also unsere Leitfrage für heute Abend ist, wie kann Emergenz im Unternehmenseinsatz für Wertschöpfung und Problemlösung genutzt werden? Also Dankeschön, dass du hier mit uns bist, Marc. Hallo und willkommen.
Hi Joshua.
super, dass du da bist. Chris, bist du auch noch da?
ich bin noch da. Ich nipp noch gerade an meinem Kaltgetränk, aber ich bin da und schön, dass du da bist, Marc.
Ja, freut mich, da zu sein. Bin mal ganz gespannt, wo wir heute enden werden und wo es überhaupt anfängt.
Das weiß keiner. Wir wissen das auch nicht so genau.
Aber oft fangen wir mit einem Lied an und unser Gast stellt sich vor mit einem Lied. Ich glaube, du hast eins ausgesucht. Könntest du ein bisschen uns darüber erzählen?
Ja, dieses Stück Musik habe ich deswegen ausgewählt, weil es auf der einen Seite perfekt meine Lieblingstanzmusik repräsentiert. Und das ist irgendwo so eine Mischung von Londoner Clubmusik zwischen Jungle, Drum, Bass, beziehungsweise auch Two-Step und Garage, um jetzt ganz präzise zu sein.
Ganz kurz.
Ja.
Sag uns ganz kurz, welches das Lied ist, weil das wissen die Hörer dann nicht unbedingt, wenn sie uns jetzt zuhören.
Ah, okay. Da bin ich jetzt nicht gar nicht so vorbereitet, weil ich so viele Lieder in meiner Playlist habe.
Habe ich hier, aber ich habe hier.
Du hast genau. Jetzt habt ihr auch. Genau, Saul, No Fuss, No Fight. No Fuss, No Fight würde ich mit meinem, sag ich mal, Schulenglisch übersetzen als keine Aufregung, kein Kampf. Also don't make a fuss out of it. Lass uns jetzt hier nicht irgendwie aus einer Mücke einen Elefanten machen. Also ein bisschen ins Deutsche
versuchen. Kein Fass aufmachen.
Ja, kein Fass, genau, no fuss. Genau. Phonetisch nah dran, auf jeden Fall. Nein, in der Tat. Das ist so eine Grundphilosophie auch von mir. In Situationen versuche ich mich häufig anti-intuitiv zu verhalten. Sprich, wenn alles wie Chaos aussieht und sehr komplex ist, versuche ich cool zu bleiben. Und wenn alles cool ist, dann werde ich kritisch. Dann traue ich dem Braten nicht. Und naja, das ist vielleicht so ein bisschen so die Message, die ich dabei für mich inhaltlich mitteilen wollte. Ja.
Okay. Super. Dann mache ich mal direkt geschwind weiter. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ich pendel gerade zwischen Spiel und Vita. Überlasse ich dir einfach die Entscheidung. Willst du spielen oder willst du was übers Leben erzählen?
Spielen. Immer spielen.
Spielen. Okay. Wunderbar. Das ist ein Spiel, das haben wir erstaunlicherweise auch nur einmal gespielt, obwohl es eigentlich eine ganz coole Sache war. Das Spiel heißt nämlich, lieber Gast, gib mir einen Satz. Und ich habe gelernt aus dem letzten Mal, wo wir es eingesetzt haben, das war nämlich mit dem Peter Pröll, als wir über Beta-Codex sprachen. Und daraus habe ich gelernt, bitte gib uns immer einen Satz mit möglichst wenigen Kommas. Das möchte ich an der Stelle sagen. Und ich habe es auch ein bisschen adaptiert, nämlich es geht darum, Sätze weiterzuführen. Ich beginne einen Satz und würde dich bitten, den weiterzuführen. Der erste Anfang wäre, das Herz von Agile ist?
Kundenzentrierung.
Okay, hier kommt der nächste Satz. Ich werde das auch gar nicht kommentieren, weil das finde ich viel spannender, wenn wir es so stehen lassen. Das Umsetzen von agiler Selbstorganisation in Unternehmen scheitert häufig an
übertriebenen Erwartungen.
Gefühle bei der Arbeit zu zeigen ist
ambivalent.
Okay. Oh, da möchte ich gleich nochmal nachpieksen. Ich bin in meinem Job dankbar für
die Freiheit, die ich genieße, und die super coole internationale Atmosphäre und offenen Kollegen, die vor allen Dingen in der Lage sind, über sich selbst zu lachen.
Cool. Wir kommen zum letzten. Wäre ich, also du, Marc Lamberts, also nochmal neu, wäre ich ein Gin, so könnte man den Geschmack beschreiben als
sehr klassisch im Sinne herb, nordische Kräuter, denn ich bin halber Finne und deswegen müssten irgendwelche arktischen Beeren noch drin vorkommen.
Sehr schön, das klingt richtig, richtig lecker. Ja, vielen Dank, das hast du sehr gut gemeistert.
Ja, super, super. Hut auf.
Und es führt mich auch gleich auch dazu, weil du hast schon so ein bisschen was aufblitzen lassen, wo du eigentlich herkommst oder wo du gelandet bist. Du hast ja auch uns ein Stück weit was über deinen Job verraten. Und lass uns da gerne jetzt ein bisschen ernst werden nach dem Spielen. Mhm. Was treibst du aktuell? Du bist ja da, hast ja da irgendwie so einen Switch hinter dir vom Unternehmer zum Big Corporate. Und gerne würde ich da ein bisschen was vom Culture Clash von dir erfahren, weil ich stelle mir das krass vor, so wie Eisbecken nach Sauna.
Okay, ich probiere es mal zusammenzufassen damit, dass es vielleicht erstmal interessant ist zu wissen, dass ich 20 Jahre lang selbstständig war in einer Unternehmung mit Partnern zusammen, haben wir eine der ersten Digitalagenturen Deutschlands aufgebaut und alle wilden Zeiten, den Dotcom Dotcom-Boom und so weiter und so fort miterlebt, mitgemacht und sind relativ ruhig, nicht übertrieben, relativ linear gewachsen. Dann hatte ich nach 20 Jahren das Gefühl, die Firma ist irgendwie fertig gebaut für mich. Ich habe erlebt und gemacht und getan, was ich wollte. Und dann mir tatsächlich die Gretchenfrage gestellt, was treibt mich an? Was macht mir wirklich Freude? Und das ist eben, ja, Systeme, Unternehmen, Teams aufzubauen, zu begleiten, etwas Neues zu erschaffen. Als Kind habe ich lieber immer mit Lego gebaut, in der Tat, als mit den fertig gebauten Dingen gespielt. Die standen dann irgendwie ein paar Tage rum, sahen dann schön aus, dann war das langweilig, auseinandernehmen, was Neues bauen. So, dann war ich für knapp 4-5 Jahre unterwegs als Freelancer, habe meine, sag ich mal, verschiedenen Fähigkeiten, Digital, Organisation, Agile, tralala, alleine an den Markt getragen. Aber da hatte ich dann auch von diesem Beraterleben sozusagen genug. Das Leben aus dem Koffer war für mich so eine Metapher, die mich irgendwann auch, ja, offen gestanden bedrückt hat. Das war nicht mein Ding. Also nichts gegen Reisen. Es macht zwischendurch Spaß. Aber jeden Tag von meiner Familie getrennt zu sein oder viele Tage in der Arbeitswoche, das hat mir einfach nicht gepasst. Ja, und aus dem Grunde habe ich dann was gesucht in der Nähe, in Düsseldorf. Dank eines sehr guten Freundes bekam ich den Tipp, hör mal, guck dir doch, schau dir doch mal hier diese, ich sag das jetzt mal an der Stelle so ganz formal, dieser IT von der Metro an. Damals hieß es noch Metronom, seit dem 1.12. Metro Digital. Ja, gesagt, getan, beworben und reingegangen. Und warum? Weil ich eigentlich, ehrlich gesagt, auch für mich selber gefragt habe, gut, eine Firma aufbauen und so. Glaube ich, weiß ich schon, wie das funktioniert. Könnte ich nochmal machen? Nee, habe ich keinen Bock drauf. Eine One-Man-Show will ich auch nicht sein, aus verschiedenen Gründen. Nicht nur wegen der Familie, sondern auch aus professionellen Ansprüchen heraus. Also sprich, Skin in the Game, reingehen ins System, mal länger wirklich irgendwo wirken können. Und dann hat da aus meiner Sicht ganz vieles gepasst. Und so bin ich jetzt bei der Metro Digital, die sich ja um die digitalen IT-Technologie-Themen bei der Metro kümmert. Und zwar von bis. Angefangen von HR-Systemen und solchen ganzen administrativen Systemen, Controlling, bis hin zum Webshop, Webseite, App und so weiter und so fort. Also auch Dinge, die dann ja in den Markt, in die Kunden gerichtet sind. Jetzt bin ich beim Großhandel gelandet.
Ja, verrückt. Und deine Mission dann bei der Metro, ist da welcher? Also welchen Berggipfel willst du da jetzt erklimmen?
Ja, to boldly go where no man has gone before. Glücklicherweise, und was heißt glücklicherweise? Nee, es ist kein Glück, sondern es war auch, zumindest aus meiner Sicht, habe ich versucht, das bewusst zu entscheiden. Ich habe mir genau angeschaut, wer ist da so das Top-Management? Ich bin ein Düsseldorfer Junge, ich bin in Düsseldorf geboren, aufgewachsen und habe es aus Gründen auch nicht rausgeschafft aus der Stadt. Habe also auch so meine Connections, kannte da auch schon Leute, habe mich informiert und hatte erstmal grundsätzlich einen guten Eindruck, da findet ein Grad von Agilität und Selbstorganisation statt, wo ich jetzt nicht zum 47.000. Mal irgendwie was ist in der Scrum erklären muss, sondern schon auf einer gewissen Basis aufsetzen kann. Und deswegen ist meine Mission, daran mitzuwirken, eine ganz, ganz besondere Firma zu bauen, mitzugestalten, entwickeln zu lassen. Ja, da sind wir schon fast beim Thema Emergenz im offiziellen Titel. Mhm. In der ein hohes Maß von Autonomie super im besten Fall vereinbart wird mit einer, ich sage mal, mit einem so organisationalen Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja? Also totale Autonomie, jeder macht, was er will. Das ist ja jetzt so das klassische Bild von Chaos oder Anarchie. Total strikte, feste Organisation ist nicht anpassungsfähig. Und da diese optimale Bilanz, Balance zu finden, schöner Versprecher. aber am Schluss geht es halt auch um Geld. Ne? Also, hallo.
Ja, eine schöne Bilanz ist auch was wert.
Immer, vor allem für einen Aktienkurs. Ja, eine gute Balance zu finden zwischen, sag ich jetzt mal, einem selbstorganisierten System, wo Menschen Freiheit und Verantwortung gut wahrnehmen können und sich entwickeln können vor allen Dingen. Da habe ich richtig Spaß dran mitzuwirken. Und am Ende des Tages, ganz frisch im Prinzip, es hat es noch nicht auf die Webseite der Metro Digital geschafft, aber wir hatten einen ganz spannenden Kulturentwicklungsprozess, den ich mitgestalten und begleiten durfte. Und da haben wir unsere Vision entwickelt. Und da ist vor allen Dingen der zweite Teil der Vision das, was mich in der Tat auch wirklich antreibt persönlich. We make Metro digital. Also dass wir als, in Anführungszeichen, alte Konzern-IT mit dabei beteiligt sind, unterstützen und auch treiben und beschleunigen, dass auch das klassische Geschäft der Metro digitaler wird und digital einen großen Beitrag zur Wertschöpfung leistet. Ja, that's it.
Okay.
Also das habe ich mir schon überlegt.
Okay.
Ja, Joshua, magst du weiterführen, weil ansonsten eben sind wieder zwei, drei Fragen bei mir aufgepoppt. Ich hau kurz eine raus, weil du das mit der Digitalisierung gerade gesagt hast. War ich nämlich just heute bei einem Vortrag zu das große Buzzword Digitalisierung und unter anderem sagte der Vortragende, da ging es viel um so Kontextmaschinenbau, sage ich mal, ja, wo das halt auch gerade ein ziemlicher Akt ist oder viele sich damit beschäftigen, wie kommen wir irgendwie in die digitale Welt, sagen wir es mal so. Und er meinte, dass viele sich so rein drauf konzentrieren, wir nehmen das bestehende Geschäftsmodell und machen das jetzt auf Biegen und Brechen in digital und eigentlich müsste viel mehr Gewicht drauf gelegt werden und da liegt eigentlich der Schatz von Digitalisierung, dass man sich mit den neuen Methoden, mit den neuen technischen Möglichkeiten neue Modelle überlegt, digitale Geschäftsmodelle und dass da eigentlich zu wenig dann umgesetzt wird. Ist das bei euch das Gleiche? Also geht es wirklich nur darum, das Bestehende jetzt irgendwie digital zu machen oder konzipiert ihr da eine ganz neue Art von Geschäft für die Firma? Eventuell führt es auch zu weit. Ich weiß nicht, wie viel darüber sprechen darf.
Lass es mir so formulieren. Auf der einen Seite gibt es natürlich auch, und Digitalisierung hat die klassische Perspektive der Effizienzsteigerung, also alles, was so Exploitation anbelangt, bestehende Prozesse halt schneller, schlanker und so weiter und so fort, aber das genügt ja nicht. Ne? Weil wenn man, ich glaube, wer war das hier, der ehemalige E-Plus-Vorstand, Dirks, oder wie hieß der nochmal? Wenn man einen scheiß Prozess digitalisiert, dann hat man halt nachher einen scheiß digitalen Prozess. es geht schon natürlich auch darum, das Business auch an gewissen Stellen zu treiben, mit Einsichten zu kommen, die, sag ich jetzt mal, wir als digitale Eingeborene mit uns bringen, auf die das klassische Brick and Mortar, also sprich das normale stationäre Handelsgeschäft, nicht kommt. Deswegen würde ich es auch nicht unbedingt als ein Entweder-Oder sehen. Woraus aus meiner Sicht vor allen Dingen ankommt, ist Digitalisierung als soziotechnische Angelegenheit zu interpretieren. Also digital heißt ja nicht nur Tech, sondern da steht, ist ja immer noch der Faktor Mensch. Da sind ja Menschen, die irgendwelche Anwendungen bedienen und Technologie benutzen als Instrumente für welchen Zweck auch immer. Höher, schneller, weiter, whatever. Einfacher vor allen Dingen, würde ich sagen. Aber ja, auch das ist sicherlich Teil, sag ich jetzt mal, des Transformationsprozesses zu verstehen, dass es eben nicht nur um irgendeine Bestellung, ein Online-Vorgang kann jetzt besser bearbeitet werden. Das alleine genügt nicht, sondern natürlich müssen wir auch, und das predigen wir bei uns auch, und das tun wir auch wirklich, auch tatsächlich strukturell ist das angelegt, sogenannte Discoveries, ne? Also wo die Tech-Teams erstmal schauen, was können wir an unserem Produkt verbessern. Und das geht natürlich nur, indem man sich mit Kunde und Business beschäftigt. Von daher ja, beides gleichzeitig, bestehendes optimieren, aber vor allen Dingen auch explorieren und schauen, wo sind neue Opportunitäten.
Okay, Marc, du hast ein Buch geschrieben mit zwei anderen Autoren, verantwortungsvolle Führung in einer komplexen Welt. Das ist so, auch Komplexität ist auch ein Buzzword. Es kommt im VUCA-Welt, wie viele Leute benutzen diesen Begriff jetzt. Können wir damit anfangen? Können wir ein bisschen Komplexität runterbrechen, ein bisschen auspicken, was das ist, damit wir ein bisschen besser verstehen können, ganz genau, was das heißt, wenn wir die Komplexität steigt in unserer Welt?
Puh. Darf ich ranten, kurz zu Beginn? Im Rahmen einer Begriffsklärung möchte ich gerne ranten. Ich halte diesen Begriff VUCA für vollkommenen Unfug, weil Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität einfach in der Reihenfolge und auch in der Paarung gar keinen Sinn machen. Denn Volatilität, Unsicherheit und Ambiguität sind meistens die Folge von Komplexität. Und das wird einfach in einen Begriff geschmissen. Und deswegen habe ich da bin ich auf Krawall gebürstet. Da kann man auch auf meinem Blog einen Post zu lesen. Nee, weil das ist alles, damit fängt's an. Weißt du, wenn man nicht bei den Begriffen sauber ist, dann haben wir schon direkt schon die erste Möglichkeit, Komplexität zu steigern. Sprich, ich dachte, dass du dachtest, dass ich dachte. Und Chris dachte, dass Joshua dachte, dass Marc dachte. So, und voilà, da sind wir schon in der... Ja, genau. Und damit haben wir nämlich Komplexität. Hä? Wie viele mögliche Systemzustände gibt es gerade gleichzeitig oder Möglichkeiten im System und Interpretationsformen, verschiedene Szenarien, die man sich vorstellen kann. Und irgendwann übersteigt es unseren kognitiven Apparat. Und platt gesagt, das Problem ist, wenn mich jemand fragt, was ist Komplexität, das ist echt gar keine leichte Frage. Weil jede Antwort, wenn sie kurz sein soll, besteht immer die Gefahr, dass man trivialisiert und dann tatsächlich, sag ich mal, eine Todsünde aus meiner Sicht begeht, sprich dem Kontext nicht gerecht wird. Deswegen muss ich ein bisschen ausholen.
Ja, okay, verstehe.
Ich versuche es aber schnell zu machen, trotzdem. Ein einfaches Beispiel wäre, wenn ich versuche, Komplexität anhand der möglichen Zustände in einem System zu begreifen und zu unterscheiden, was ist einfach, kompliziert, komplex, chaotisch. Ich benutze jetzt einfach mal so die Sprache da von dem berühmten Kinevan. Entschuldigung, mein Walisisch ist nicht so gut. Zünefin, könnte man es lesen als Deutscher zunächst. Modell. Und nehmen wir einen Würfel, der hat 6 Seiten und solange dieser Würfel 6 Seiten hat, ist der Möglichkeitsraum relativ simpel, ne? 1 bis 6. Kriegt man auch sogar mit unserem, glaube ich, kognitiven Apparat, wie gesagt, ganz gut verarbeitet.
Ja, ja.
Dann nehmen wir meinetwegen ein kompliziertes Beispiel. 3 Experten treffen sich und diskutieren über, weiß ich nicht, irgendein Thema und die haben eine unterschiedliche Anzahl an Ansichten. Da fängt schon langsam an, kompliziert zu werden. Ne, weil wenn ich dann Option 1, A1 mit B7 kombiniere und dann gibt es noch die Permutation C9, also sprich dieses Variantengenerieren, da wird schon unübersichtlich. Aber das komplizierte Kontexte kannst du meistens noch knacken, sag ich mal ganz platt, wenn man genug nachdenkt. Man braucht eigentlich nur genug Zeit, um die Aufgabe zu lösen. Mhm. Und bei der Komplexität, da habe ich halt so eine Vielfalt von einzelnen Faktoren, die aufeinander einwirken, Rückkopplungseffekte, Zeitverzögerungseffekte bis eine sozusagen eine Kette, die mal irgendwo angestoßen wurde, eine Eventkette, dann sichtbar wird in irgendeiner Wirkung und man das mittlerweile oder dann auch nicht mehr leicht zurückverfolgen kann, wie denn da eigentlich so die kausalen Zusammenhänge sind und wie denn was mit wem, wann, zu welchem Zeitpunkt interagierte, sodass jenes Ergebnis rauskam. Also sprich, wenn man das auch nicht mehr mit genug Zeit durchdringen kann, dann sind wir eigentlich in einer komplexen Welt. Und sobald man dann auch noch mit digital was zu tun hat, der Dynamik von irgendwelchen neuen, weiß nicht, Technologien, Hardware, Software, Protokolle, plus das, was dann auch noch die Präferenzen der Kunden anbelangt, ich glaube, dann ist es relativ plastisch, was komplex ist. Und danach gibt es dann noch chaotisch. Ja, Entschuldigung, das muss ich abschließen für mich, logisch. Pardon, Chris. Chaotisch hieße dann, da ist dann wirklich gar kein Muster mehr erkennbar. Und es ist wirklich alles nur noch vollkommen random, vollkommen zufällig. Komplexität ist insofern immer noch im Nachhinein erklärbar, aber eine echte Prognose, Vorausschau in einer komplexen Welt ist, weiß ich nicht, sehr schwierig, man kann nur mit Wahrscheinlichkeiten bestenfalls arbeiten. So, jetzt Chris, du endlich, sorry.
Ich habe Geduld, ich sitze ja hier ganz gemütlich, alles gut. ich wollte gerade versuchen, simplifiziert deine Definition runterzubrechen auf Dinge, die man nicht planen kann, aber das haut wahrscheinlich nicht so ganz hin, oder?
Probier es einfach. Ja, gut, natürlich, das ist einer der Effekte, ne? Aber die Frage ist, was ist die, was, nee, weil es ist ja nur ein Phänomen. Aber was ist die Ursache? Warum kann ich nicht planen, ne? Deswegen habe ich das jetzt dann so ein bisschen theoretisch gesagt.
Ja. Ich fand es übrigens auch ziemlich süß. Wir reden ja jetzt so von VUCA-Welt und als wäre das jetzt so der totale, das totale neue Phänomen, dass wir in einer komplexen Welt mit komplexen Herausforderungen und Problemen für Unternehmen sitzen würden. Aber lustigerweise, ich habe heute Morgen, ich habe ja im Vorgespräch schon so ein bisschen erwähnt, dass ich mich gerade dran versuche, den Luhmann nochmal so ein bisschen für mich zu knacken mit seiner Systemtheorie. Der hat mir lange Zeit so ein bisschen immer zu finster geguckt und jetzt versuche ich gerade mal wieder einen Anlauf. Und da gab es so ein Interview und der Reporter fing das Interview damit an, wir leben ja in hochkomplexen Zeiten, und dann guckte ich so auf die Jahresangabe, das waren die 70er. Wenn das da schon hochkomplex war, was haben wir denn jetzt? Ja. Das ist doch der Wahnsinn.
Ja, deswegen, ich glaube, und das muss ich jetzt leider dummerweise so sagen, ich glaube, weil ich habe mich damit noch nicht wissenschaftlich beschäftigt oder mal geguckt, ob irgendwer dazu geschrieben hat, aber mein Eindruck ist, dass jede Zeit immer quasi, es ist, Komplexität ist natürlich auch ein relatives Phänomen. Sprich, Beispiel, mein Auto ist kaputt und da ist ein Mechaniker von meiner Lieblingsmarke, deren Namen ich nicht sage, natürlich auch hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der guckt sich das an, das Problem, macht eine Analyse, zack, löst das. Für den war das simpel. So, jetzt lass mich mal vor dem Motor stehen. Ja, also ich bin froh, wenn ich weiß, wie ich die Motorhaube öffne. Und danach hört es dann auf. Und ich habe eine grobe Vorstellung davon, was da wahrscheinlich passiert. Aber ich bräuchte ziemlich viel Try and Error, um das Ding zu reparieren. Also es kommt immer auf den jeweiligen Wissensstand an. Das möchte ich sagen. Ob mir ein Problem komplex erscheint, und Wissen ist mehr als nur natürlich jetzt irgendwie das, was ich in Wikipedia oder irgendwo nachlesen kann, sondern natürlich auch, ich meine, auch Erfahrungswissen. Und von daher, ja, natürlich, lol. Und jetzt wegen dem Thema Komplexität, ey, frag mal die Evolution, was die zum Thema Komplexität zu sagen hätte, würde sie interviewbar sein.
Ja. Ja, vielleicht holen wir das irgendwann mal nach, so die Evolution als Podcast-Gast, das würde ich ganz gut finden. Ja, okay. Wie können wir denn mal den Spieler Emergenz aufs Feld holen? Weil ich meine, es muss ja einen Grund dafür geben. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, also ja, ein bisschen wird sich die Komplexität gesteigert haben. Du hast es ja eben verbunden mit, man hat irgendwie mehr Möglichkeiten, mehr Varianten, mehr Kombinationsmöglichkeiten etc. pp. Also es wird, das Knäuel wird immer verworrener quasi. Aber ich glaube, ein großer Teil ist einfach, dass früher auf eine bestimmte Art mit Komplexität, Komplexitätsreduktion umgegangen wurde, weil eine Gesellschaft an sich, da sind wir wieder beim Luhmann, Komplexitätsreduktion ist irgendwie ein Überlebensprinzip von Systemen, weil ansonsten kommt das auf seine hochkomplexen Beziehungen nicht mehr klar irgendwann. Aber irgendwann gab es jetzt so eine Veränderung, dass die Art, wie man damit umgeht, sich beginnt zu ändern. Und dafür gibt es eventuell gute Gründe. Also wieso sucht man jetzt so Sachen wie Emergenz oder agile Ansätze auch? Was glaubst du?
Naja, im Kern geht es ja darum, Komplexität mit der passenden Komplexität zu begegnen, um sie sozusagen wie ein Schwamm aufzusaugen, zu absorbieren. Deswegen jetzt mal ganz platt gesagt, warum arbeiten wir gerne heutzutage lieber crossfunktional und haben alle Fähigkeiten in einem Team drin? Naja, weil die halt eben dann auch hoffentlich wahrscheinlich mit den Ressourcen ausgerüstet in der Lage sind, in ihrem Umfeld ihre Probleme zu lösen. Weil sie alles haben, was sie brauchen, weil sie nicht um Erlaubnis fragen müssen, weil sie eine relative Autonomie haben. Und diese Erkenntnis, dieser Druck, der hat sich jetzt, glaube ich, einigermaßen durchgesetzt. Und ich meine, da muss man auch sagen, agil ist auch eigentlich ja ein alter Hut und kalter Kaffee. Wenn man bis in die 70er auch wieder mal zurückgeht, Jugoslawien, die selbstorganisierte Fabrik, Zellenstruktur und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das ist alles nichts Neues. Nur jetzt, sag ich mal, hat der Markt sich so dynamisiert, dass vor lauter Verzweiflung und weil auch jetzt, glaube ich, ein bisschen böse gesagt, ja, der letzte Business-Gorilla gelernt hat, dass der Wasserfall halt echt nicht funktioniert. Das ist echt nervig. es funktioniert einfach nicht. Es liefert nicht. Nicht in einer komplexen Welt. In einer einfachen Welt, Wasserfall, super. Auf jeden Fall machen. Bloß nicht agile in einer einfachen Welt. Ist voll overengineert. Aber da ist der Aufwand gerechtfertigt. Ja. Und von daher glaube ich auch, dass zumindest die subjektiv wahrgenommene Komplexität sich zunächst erstmal nicht sinken wird. Also vielleicht stagniert sie, vielleicht steigt sie noch, weiß ich nicht. Die Frage ist halt auch immer, dann nochmal auf diesen Punkt von vorhin, der ist wirklich wichtig, ne? Also wenn Komplexität ein relatives Phänomen ist, dann war vielleicht für einen Renaissance-Künstler eine bestimmte Evolutionsstufe in seiner Kunst ein komplexer Prozess. Heutzutage mit dem, was wir Menschen, worauf wir aufbauen können auf diesem Wissen, das darf man nicht vergessen, ist dann ein ganz anderer künstlerischer Akt, weiß ich nicht, wesentlich komplexer als das, was dann dieser Typ gemacht hat. Aber es ist halt immer relativ. Ne? Man muss immer die Dinge in dem Kontext in ihrer Zeit betrachten. Und so gesehen, meine blöde Hypothese lautet auch, ich glaube, Agile geht nicht mehr weg. Also auch vor allen Dingen, wer einmal so gearbeitet hat und wo es auch funktioniert und geliefert hat, ich meine, es macht mehr Spaß und man kriegt was gebacken. Ne? Besser als halt eben der alte tayloristische Ansatz, den ja auch Joshua ganz zu Beginn erwähnt hatte.
Und du hast etwas, ich glaube, erwähnt, dass es sehr, sehr wichtig ist für Komplexität und diese Autonomie. Und wenn wir, wenn wir ein Team betrachten, dann das ist sehr wichtig, dass die einzelnen Teilnehmer sind autonom, ihre Selbstentscheidungen zu treffen. Und das auch, das dabei hilft, wenn das richtig funktioniert, dass das Team als System, ganzes System funktionieren kann, ja. Also ich glaube, viele haben die Idee, wenn das alle Autonomie haben oder entscheiden dürfen, dann wird das Chaos, weil alle wollen Chef sein. Aber das kann auch funktionieren, ne?
Ja, jetzt sind wir eigentlich ganz nah dran an dem Thema Emergenz. Jetzt welches hier erstmal, muss ich direkt abgrenzen, ein Riesenthema ist, ob ich das aus der Physik, also Perspektive der Physik, der Biologie, Mathematik, Philosophie oder whatever, Systemtheorie betrachte. Ich will das lieber erstmal so ganz pragmatisch sagen, was ist es? Und dann, glaube ich, wird auch deutlich, wie wir es nutzen können. Auf der einen Seite, ja, so Hands-on-Erklärung à la Lamberts wäre Handwerker-Style. Ja, ich habe da einzelne Elemente, die, wenn sie zusammenkommen, andere Eigenschaften aufweisen, als wären sie alleine. Was so ein bisschen nach diesem Aristoteles klingt. Ne? Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile, was er auch so nicht gesagt hat. Aber egal, die Grundidee ist in dieser Aussage enthalten. Und wenn ich jetzt ein gutes Agile-Spiel spiele, dann benutze ich jetzt mal den Begriff, den der Peter Kruse auch gerne benutzt hat, die Übersummativität. Dann sind wir hoffentlich zusammen schlauer als einzeln. Aber das ist nur eine Möglichkeit, wie die Emergenz sozusagen, in welche Richtung das Pendel ausschlagen kann. Es kann genauso auch die andere Richtung einnehmen. Ne? Zusammen sind wir dümmer als vielleicht ein einzelner Mensch, der alleine was machen würde. Ne? Also es gibt ja auch strukturelle Verblödung, muss man auch sagen. Also deswegen, Emergenz ist jetzt nicht so hurra, super, sondern Emergenz ist wie Gravitation. Ist halt da und passiert. Merkt man ja, wenn man in den Workshops Leute zusammensteckt.
Aber nochmal kurz zum Verständnis. Also die Summe ist mehr, also mehr als die Summe seiner Teile, Aristoteles. Also ist das schon alles, was Emergenz aussagt, dass irgendwie wie sagt man's? Ich glaube, Aristoteles hat das ja irgendwie gesagt, nicht nach Art eines Haufens. Oder er hat das irgendwie mit der Silbe beschrieben. Also Bar ist nicht dasselbe wie B plus A, was ich auch schon so ein bisschen verwirrend fand. Also ist das alles, was Emergenz ausdrückt? Ist es mir noch gar nicht so wirklich klar, was ich aus diesem Begriff, was ich damit mache?
Ja, nee, natürlich nicht. Ne? Vielleicht so ein bisschen besser zu fassen. Emergenz ist eigentlich gar nicht so unbekannt. Wir kennen das eigentlich von all diesen Milliarden Meetings und Workshops, in denen wir gefühlt schon gesessen haben. wo entweder etwas emergiert, etwas entsteht, wo Menschen, die noch nie vorher zusammen zu einem Thema in irgendeiner Firma zusammengesessen haben, um das mal zu besprechen. Und alleine nur, weil die miteinander reden, gar keine Magie, gar kein großes Geheimnis. Und weil sie offen miteinander reden können, das ist vielleicht dann irgendwie das, was wichtig ist, findet ein Informationsaustausch statt und der eine erkennt dem anderen und umgekehrt Lösungsmöglichkeiten, neue Ideen, um Probleme zu lösen. Super. Alleine da fängt schon Emergenz an, eigentlich bei der Kreativität. Und zwar in der sozialen Interaktion, ganz wichtig. Für mich, also aus meiner Sicht. Ja, und jetzt ist die Frage, wie nutze ich sozusagen das, was ohnehin stattfindet, dass Systeme Strukturen suchen, stabile Zustände und dass diese Zustände nicht im Vorhinein vorhersehbar sind, sondern erst eigentlich durch die Interaktion entstehen. Wie kann ich das sozusagen produktiv nutzen? Das ist das, was mich an Emergenz interessiert, an dem Begriff. Abgesehen von den Milliarden Möglichkeiten, das noch weiter zu vertiefen. Und das war das Einzige, worüber ich fairerweise, muss ich sagen, reden kann. Alles andere habe ich mal angerissen. Und Emergenz hat natürlich auch was mit Change zu tun. Nochmal. Das wäre vielleicht auch nochmal wichtig für mich, was ich auch bewusst im Unternehmensalltag versuche, sag mal so als Idee mitzuverwenden. Wenn Phasenübergänge entstehen, wenn Veränderung stattfindet. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, physikalische Metapher, wenn aus Eis Wasser wird. Oder aus Wasser wird Dampf, ne? Also wenn der Aggregatzustand sich ändert, dann gibt's ja auch quasi, ja, dann emergiert eine neue Eigenschaft durch das Hinzuführen oder Entfernen von Energie. Uiuiui, wie metaphorisch.
Und wir sind heutzutage in so einer Welt, wo wir wollen alles messen und strategisch planen und mit Big Data alles messen und dann große Prognose ausgeben und so Emergenz ist ein bisschen Vertrauen, dass etwas passiert. Wir wissen noch nicht, was das passiert, aber wir vertrauen, dass das, also ich glaube, dass die Eigenschaften da ist Vertrauen, ja, dass es etwas ergeben wird.
Ja, im sozialen Kontext auf jeden Fall. Das ist der Trick. Und ich meine, als Facilitator kennt man es vielleicht auch selber. Also dieser Spruch, wenn man eine Agenda vorstellt irgendwelchen Leuten und sie gucken einen mit großen Augen an und man muss dann irgendwann mal sagen, ja, trust the process. Trust the process. Denn wir gehen da durch und das Verrückte ist, wir wissen nicht, was passieren wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass wenn wir hier heute cool miteinander interagieren, wird irgendwas passieren, das ist größer als wir selber. Und wir kriegen in kürzerer Zeit eine echt coole Lösung entwickelt, zum Beispiel.
Was ich dabei natürlich auch sehr ambivalent finde, wenn man sagt, wir haben jetzt Emergenz als was Tolles für uns erkannt, das klingt irgendwie schlau und vernünftig. Und dann sagt man so, wir müssen jetzt unbedingt Emergenz hier im Unternehmen irgendwie reinbringen, wir müssen das ganz konsequent umsetzen, aber irgendwie müsste es ja das Gegenteil sein. Also irgendwie muss man es zulassen. Also wie kann man etwas konsequent sein lassen? Also einfach mal lassen. Das finde ich manchmal sehr, sehr widersprüchlich. Das finde ich auch beim Scrum manchmal so. Viele tendieren dann doch eher so zum reinen irgendwie diese ganzen Zeremonien irgendwie strikt durchziehen. Aber das wirkliche Zulassen von lass die Leute mal machen, lass die Lösungsentwickler die Lösungen entwickeln. Und ne, wie gehst du damit um? Wie findet man da den Spagat oder die richtige Bilanz oder war es Balance? Ich weiß nicht mehr.
Ja, boah, schwierige Frage. Ich habe immer wieder dann für mich bisher nur die Antwort gefunden, das ist, als würdest du einen Picasso fragen, woher wusstest du, dass das Bild fertig war? Dass es fertig gemalt war? Ja, das ist das Doofe, ne? Da brauchst du halt ganz viel Erfahrung, Mut, keine Ahnung, künstlerische Intelligenz, ja, um jetzt mal auch so ein wahrscheinlich bald neues Buzzword in die Runde zu werfen, Artistic Intelligence. Schwierig. Also was definitiv nicht geht, ist Müller in meinem Büro, wir brauchen mal bis morgen Emergenz, ja? Können Sie das mal eben organisieren? Das ist totaler Firlefanz. Und noch böser.
Sei jetzt mal kreativ.
Ja, genau, sei mal kreativ, sei mal, alles Quatsch. Verhindert Emergenz. Sondern du brauchst ja eher Leere und Mangel, aber egal. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Was ich nur sagen wollte, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 100 Affen in einen Raum stecke, ich meine das jetzt als wirklich biologisches Experiment und nicht Affen mit Menschen vergleichen, ganz wichtig. Aber wenn ich jetzt 100 Affen in einen Raum tue und 100 Jahre warte, wie viel Dollar würdest du darauf wetten, dass die sprechen, schreiben und lesen lernen? Ne? Also Emergenz ist jetzt auch nicht so, ja, einfach mal so alle zusammen und dann entsteht schon was Tolles, tralala. Das genügt auch nicht. Ich glaube, da
braucht... So liefen früher die Meetings ab, ne?
Ja.
So, jetzt brainstormen wir mal.
Ey, never ever. Ey, Regel Nummer eins, ja. Entschuldigung, Praxistipp, weil vielleicht ist es auch ein bisschen abstrakt für manche Hörerinnen oder Hörer. Bitte immer mit Vorbereitung, ja? Die Leute sollen vorher erstmal denken. Und dann vorbereitete Geister, die aufeinandertreffen. Da kann dann spontan was entstehen, aber nicht, wir reden heute mal irgendwie über die Griechenland-Krise und finden eine Lösung. Oder so. Keine Ahnung, irgendwas.
Let's get this sorted
once and for all. Ja, ja, das ist so Amateur-Kreativität, da mag ich gar nicht.
Ja, ja.
Mhm. Aber also was geht?
Ja, Entschuldigung. Aber Selbstorganisation ist auch so eine Form von Emergenz, ja. Das ist, und auch als Manager oder Führungskraft von einer Firma, sie muss auch vertrauen, dass es funktioniert wird, ja. Dass es so weniger Kontrolle gibt eigentlich ein besseres Ergebnis, dass es die zum Detail alle teilen, etwas mehr produzieren, ja. Oder dass die Auswirkung größer wirkt, ja.
Genau. Und das halt auszuhalten, auch eben nicht zu intervenieren, sondern wirklich relativ autonome Einheiten erstmal ihre eigenen Probleme lösen lassen und darauf vertrauen, dass sie kommen, wenn sie sagen, ehrlich, das können wir jetzt nicht selber lösen, wir haben jetzt eine Eskalation, das kann ja vorkommen, gerade in großen Organisationen, finde ich auch gar nicht schlimm, aber das auch auszuhalten, diese Unsicherheit selber, nicht genau zu wissen, was da passiert, nicht leicht, wenn man vom klassischen, sag ich mal, Control und Command-and-Control-Mindset herkommt. Klar, ganz schwierig.
Hier wäre vielleicht meine Interpretation. Ihr habt ja eben schon ganz viel über Vertrauen geredet. Ich glaube, was da wirklich wichtig wäre, ich möchte jetzt nicht dieses sehr oft bemühte, oft verschriene, oft kritisierte Wort Mindset benutzen. Ich möchte lieber über das Menschenbild reden, weil ich glaube, dass wir da noch eine riesen Baustelle in vielen Firmen auch haben und dann vielleicht auch manchmal erst recht in den höheren Etagen diese Denke von Menschen müssen irgendwie kontrolliert werden. Warum denn eigentlich? Weil wir irgendwie dann doch denken, dass alle Menschen irgendwie Arschgeigen sind, die nur an ihr eigenes Säcklein denken. Und da bin ich aktuell auch ein großer Fan von diesem Buch Rutger Bregmann, Im Grunde gut, wo er halt erläutert, auch anhand von wissenschaftlichen Fakten und vielen Datenanalysen und Geschichten, dass eigentlich der Urzustand des Menschen schon ist, dass der gut sein will und sich gegenseitig helfen will. Aber ich glaube, das ist noch nicht so, es hat sich noch nicht so rumgesprochen irgendwie. Oder bin ich da so ein verblendeter Yogi hier?
Treehugger.
Guilty as charged.
Ja, ich glaube, das ist eine normative Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss durch Reflexion. Und in der Tat, ganz am Ende des Tages ist es super billo. Fordere einen Menschen mal auf, sein eigenes Menschenbild zu malen. Wie sieht denn das aus? Mhm. Welche Symbole wählt er aus? Gibt es da zwei, einen oben, einen unten, oder halten die sich in die Hände jetzt mal? Und dann, ich bin jetzt auch kein Hippie, ne? Aber wie gesagt, ja, muss jeder für sich selber entscheiden, ob er daran glaubt, dass Menschen Peitsche brauchen oder dass sie eigentlich intrinsisch motiviert sind und wenn Sachen Sinn machen, ihren Fähigkeiten entsprechen und tralala, dass sie dann auch gerne Mitglied und ein gutes Mitglied einer Gemeinschaft sind. Und die Ausreißer müssen wir einpreisen. So ist das halt. Wir leben ja nicht in einer Gesellschaft, wo wir sagen, oh, hier ist jemand nicht leistungsfähig. Den müssen wir jetzt, weiß ich nicht, der muss jetzt sterben. Ja, weil der hat keinen Job. Ja, das machen wir ja nicht. Und das ist auch gut so, ne? Also, das ist nicht mein Menschenbild. Ja, ja. Auf jeden Fall.
Okay. Im Vorfeld hast du uns neugierig gemacht. Du hast etwas gebracht und kurz angerissen, was für uns immer sehr spannend ist, wenn, erst recht, wenn wir so hochtrabende, sehr philosophische, abstrakte Begriffe, wir hatten jetzt schon Komplexität, Emergenz, zwischendurch flog mal wieder die Autopoiesis um die Ecke, aber du hast ja auch einen ganz pragmatischen Ansatz gerade, du machst ja gerade an dem Thema rum bei der Metro. Magst du uns da mal ein bisschen mit in deine Praxis blicken, wie du da an dem Thema arbeitest?
Ja, beziehungsweise, genau, das Thema ist eigentlich erstmal, ganz schwammig, Kultur. Ich will es gar nicht hier zu tief machen, zu stark diskutieren. Kultur ist für mich eigentlich letztendlich die Summe aller Interaktionen, aller sozialen Interaktionen im System. Und dann ganz blöd gesagt, nach irgendeiner Formel, ist das gut? Entspricht das meinem Menschenbild, um es einzufügen, was wir gerade hatten, oder eben nicht? Und wie können wir das einfacher machen, miteinander gut umzugehen und Ziele zu erreichen? Und auch natürlich zu respektieren, wir sind hier im Business-Umfeld, das ist kein NGO. Hier gibt es Shareholder und die haben auch aus ihrer Sicht in unserem System berechtigte Ansprüche. Daher das Beispiel, als jetzt von der Metronom der Übergang stattfand in die Metro Digital und das auch durch bestimmte Veränderungsprozesse mehr als nur ein Renaming war, sondern tatsächlich halt auch die Firma einen viel klareren Fokus eben auf diese ganzen Business- und Opportunity-Geschichten hat, die wir vorhin auch hatten zum Thema Digitalisierung, ging es jetzt also darum, die Identität zu beschreiben. Und um das zu verstehen, muss ich einmal ganz kurz sagen, wir haben zwei Länder, die diese Metro Digital stark prägen. Das ist einmal Deutschland als Mutter, Stammland, klar, aber auch Rumänien, schon seit einigen Jahrzehnten. Und unser Ziel ist es, wir wollen eine Firma werden, uns will es egal sein, wo, ob ein Mensch in Brasov, in Cluj, in Bukarest, in Berlin, in Hannover oder in Düsseldorf sitzt. Wir sind alle Kollegen und wir sind eine Firma und wir sind ein Team. Und um dann eben diese neuen Kulturartefakte zu entwickeln, das war jetzt ein bisschen lang, das Intro, ich weiß, namentlich Purpose, Vision, Mission und unsere Core Values, da haben wir eine Auswahl gemacht. Wir haben sozusagen das Phänomen der Emergenz, wollte ich von vornherein nutzen, aber die Frage war so, was brauche ich, damit eine gute Gruppe zusammenkommt, die etwas entwickelt, was in der idealen Welt spritzerlos eintaucht, in dem Moment, wo wir eine Feedbackrunde mit der ganzen Organisation machen. In Klammern, wir sind jetzt 1000 Leute ungefähr. Und dann war das eigentlich relativ simpel. Wir brauchten ein gutes Fraktal sozusagen, ein Sample, eine Probe aus der Organisation. Also eine gute, eine faire Mischung aus, und jetzt kommt schon der erste Trick sprachlich, nicht Deutschen und Rumänen, sondern der Locations in den Ländern. Weil nämlich Berlin ist mal auch echt anders als Düsseldorf und in Klammern auch zum Glück und beabsichtigt. Ein anderer Spirit. Das ist auch okay. Ja, ja, Diversität. Jetzt mal nicht als Schlagwort, sondern ernst genommen. Aber auch Brasov ist nicht wie Bukarest. Ne? Auch das, und von daher weg von diesen Nationalities, einfach nur noch Locations. Dann klare Regel, auch wenn das nicht der Unternehmensproportion entspricht, 50% Frauen, 50% Männer. Oder wenn jetzt Transmenschen dabei gewesen wären, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht erklären, aber hätten wir auch gelöst. Gab es nicht den Fall. Mhm. Also sprich Location Diversity, Gender Diversity und dann hat es sich zum Glück, und das war nicht planbar, das war Emergenz oder ein bisschen auf Wetten oder Lottospiel, eine coole Mischung aus erfahrenen Hasen und auch jungen Menschen, die auch noch nicht so lange in der Organisation sind, also auch eine gute Mischung zwischen den Professionen und Erfahrungshintergründen. Das waren dann 24 Männchen und die haben dann in einer, ich sag mal, typischen, eine Mischung aus World Café, Design Thinking, selbst erfundenes Format auf eine Miro-Board-Logik innerhalb von 3 Sessions, also innerhalb von insgesamt 21 Tagen vom Kickoff bis zur Lieferung, an diese 4 Dinger gebaut. Wir haben es für Feedback mit der Organisation. Und was ich dann an dem Beispiel demonstrieren möchte, ist, es war ganz, ganz wenig planbar. Wir hatten ein Ziel, wir hatten einen Rahmen, okay. Aber tatsächlich, was kommt raus, gibt es keine Garantie. Das hätte ja auch voll in die Hose gehen können. Die Leute haben eine bescheidene Kommunikationskultur und so weiter und so fort. Das haben wir einigermaßen, wie gesagt, durch so ja den Rahmen, Moderationstechniken, Formate natürlich aufgegriffen. Aber das Geile ist, und das hat mich dann echt berührt, muss ich sagen, da war eine Kollegin, die in Anführungszeichen in einem Bereich arbeitet, der für mich jetzt so inhaltlich nicht so super spannend ist, Compliance. Aber die hat die Vision. Die hatte die Idee für die Vision. Und die hat alle sofort infiziert. Wir haben ein Gemeinschaftsgefühl darüber gekriegt. Das hat eine Dynamik gekriegt. Wie gesagt, das konntest du alles nicht planen. Du konntest nur den Raum, die Plattform bauen, wo es vielleicht möglich ist. Aber es gibt keine Sicherheit. Aber es war kalkuliert, natürlich die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es gelingt und dass wir in einen guten Flow kommen und einen guten Rhythmus. Aber wie gesagt, es gab keine Sicherheit. Und das ist für mich ein Beispiel, wie man dann halt auch Emergenz in Anführungszeichen orchestrieren kann. So, jetzt habe ich super lange ausgeholt und ganz lange gesprochen. Nächste Frage, bitte.
Aber es war auch sehr interessant. Also es war schon gut. Das war kein irrer Monolog. Das war spannend, das mitzukriegen. Ich habe mich auch gefriegt.
Du bist da.
Das ist echt lecker, muss ich sagen. Ich fruchte mich. inwieweit habt ihr das loslassen können? Also ihr moderiert, also wo... ja, weil das finde ich immer die große Kunst, dass man es nicht übersteuert, aber auch den richtigen Rahmen setzt, dass die Leute dann wirklich auch alle zu Wort kommen und dann nicht wieder die normalen, gewohnten Gruppendynamiken zustande kommen, wo die Berggorillas dann die ganze Zeit rumschreien und die etwas stilleren Personen eigentlich komplett über den Mund gefahren werden oder sich irgendwann nur noch zurückziehen. Erst recht, wenn man eigentlich nicht irgendwie einen Plan durchziehen will, sondern embrace the chaos, da etwas von sich aus dem System entstehen lassen will. Was ist der Trick?
Ja, also erstmal war war es schwierig, weil wir halt nur virtuell arbeiten konnten unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Im Raum wäre es leichter gewesen, die, ich sag mal, Introvertierten, die auch so diese Gedanken, Ideenperlen haben, dass man die halt heben kann. Und deswegen haben wir so liberating structure-mäßige Elemente drin.
Ah, nice.
Dann haben wir natürlich so Retro-Klassiker gemacht, wie jeder hat einen Beitrag, jeder muss halt ein Sticky auf dem Miroboard, einen virtuellen Klebi erzeugen und dann auch mal zwei, drei Worte dazu sagen, was hast du denn damit gemeint, um so erstmal über grundsätzlichen Austausch zu fördern. Dann ist es natürlich auch, wir hatten echt saugeile Moderatoren, darf ich sagen, die halt auch Erfahrung, Fingerspitzengefühl, Empathie haben, um mal jemanden einzubremsen, der irgendwie gerade vielleicht aus Versehen auch manchmal gar nicht böse gemeint einen Ego-Film fährt oder umgekehrt, jemand, der so still war, einfach anzusprechen. Sag mal, du hast die ganze Zeit nichts gesagt, was geht denn dir gerade durch den Kopf, wenn du das so alles hörst, um sie zu involvieren. Mhm. Ja, und weil wir halt bei zwei von diesen drei Sessions halt auch immer eine Vorbereitung hatten, war es klar, jeder hat einen Beitrag in so einer, ja, in den jeweiligen Mini-Workshops, Sub-Workshops, die wir dann parallel haben laufen lassen. Mhm. Ja, also einfach fragen, respektvoll, aber auch da wieder, das sind so diese Dinge, da kann ich jetzt wieder so Kalendersprüche und so Business-Weisheiten, ja, machen wir listen to understand, wir hatten Regeln, ich habe Impulse gemacht, das war vielleicht auch noch ein Trick, genau, ein Trick hatte ich für dieses ganze Sense-Making-Thema, also wie kommt die Gruppe selber zu einer Definition und einigt sich, ohne Intervention oder ohne Top-Down, und das war ein Trick, ein Spruch, da bin ich ein bisschen stolz drauf, da habe ich, vielleicht werde ich auch nochmal irgendwie was drüber schreiben, nämlich Intention Beats Definition. Also, was ist die Intention, die jemand ausdrücken will? Und jetzt lass uns hier nicht nach irgendwie Worterotik, Definitionsgalama, Labyrinth darin verlaufen. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
Sehr cool.
Also, du hörst etwas jetzt zum Thema Sense-Making. Eine Person, Dave Snowden, du hast ihn schon ein bisschen erwähnt, mit seinem Kinevan-Framework. Er spricht viel über Komplexität und auch Emergence und auch, wie wir vielleicht das merken können, was vorher nicht vorsehbar ist. Er hat ein Beispiel gegeben, ich fand es sehr interessant, dass er meinte, dass zum Beispiel in Situationen wie Covid oder das etwas rauszufinden, man könnte dann, wie wir ihr das gemacht haben, ihr habt so eine gute Auswahl von Leuten, aber denn Leute müssen journalen, sie müssen schreiben, so täglich, da man ein bisschen besser Gefühl, also benutzt so diese Ethnographie. Und wenn die Leute versuchen, dann schreiben, was sie denn fühlen jeden Tag oder was sie spüren, so, das ist so, wenn sie ganz vorne, nah an der Umwelt sind und sie arbeiten, dann, dann einer soll diese, wie heißt es, Journal, weiß nicht auf Deutsch,
Tagebuch,
müsste die lesen und dann versuchen so diese schwache Signalen dann rauszukitzeln oder zuzuhören mit ganz viel Aufmerksamkeit. Ich fand das ziemlich interessant, dass okay, was dann kommt, wir wissen nicht ganz genau, wir können das nicht planen oder, aber wir versuchen über die schwache Signalen das rauszufinden.
Ja. Ja, wie heißt der nochmal? Hier Simon Wardley in seinen Vorträgen ganz gerne zwischendurch auch immer Deng Xiaoping zitiert mit Crossing the River by Feeling the Stones.
Okay.
Ja, dieses Filtern der Weak Signals, das ist übrigens auch ein Thema, an dem ich gerade ganz hart dran bin und auch mich mal wieder so mit Mathematik beschäftige, wie ich es vorhin noch nicht gemacht habe. Ja, wo sind die Weak Signals? Wo sind die kritischen Übergangspunkte? Ne? Wo flippt das System auch wieder? Ne? Also da sind wir auch wieder dann Emergenz, Aggregatzustände. Welche Konstellation führt dazu, dass auch Change stattfindet? Ja, also eine echte nachhaltige Veränderung.
Ich habe mich eben auch gefragt, nach der Geschichte über den Workshop, was ihr damit jetzt als Veränderungen geschaffen habt. Also ich meine, unsere Leitfrage ist ja heute, wie kann man Emergenz im Unternehmenseinsatz nutzen für Wertschöpfung und Problemlösung? Für den einzelnen Workshop habt ihr Emergenz genutzt, um zu jetzt einem Ergebnis zu kommen, dass ihr jetzt die Mission, die Vision, das andere habe ich gerade vergessen, erarbeitet habt mit einer diversen, bunt zusammengewürfelten Gruppe und da so mit ja, wie mag ich, dass irgendwie aus sich heraus entstanden ist, aber inwieweit hat das jetzt auch was am Unternehmensalltag oder am System der Firma auch geändert?
Naja, es ist noch relativ frisch. Geliefert haben wir am 2.12.2019. Insofern bin ich erstmal froh, dass ich zweimal konkret tatsächlich beobachten konnte, wie jemand in einem Meeting einmal die Vision in der Argumentation benutzt hat und einmal an einen Core Value, den wir entwickelt haben, appelliert hat an jemanden. Und das ist für mich, da springt mein Herz 3 Oktaven höher, weil darum geht's, nicht irgendwelche tollen Sprüche auf Poster, T-Shirts oder Kaffeetassen zu drucken, sondern natürlich bitte, lass uns damit arbeiten, lass uns darüber ins Gespräch kommen, lass uns daran auch gerne reiben und auch fragen, wer hat denn jetzt hier welche Interpretation? Super. Solange wir darüber reden, lebt es und hilft uns hoffentlich zu schärfen, aufeinander auszurichten, auch Konflikte zu beseitigen oder sie wenigstens dann mal, wenn sie unter den Teppich gekehrt wurden, auch transparent werden zu lassen. Ja, also deswegen ist es noch relativ früh, kurz gesagt, um jetzt größere Wirkungen daraus ableiten zu können. Werden wir dann vielleicht auch sehen, jetzt wenn dann Recruiting losgeht, unter diesen neuen Maßgaben, Onboarding-Prozesse darüber ablaufen. Es hat auch Auswirkungen nach innen zu bestimmten HR-Themen. Ja, aber das ist jetzt, dafür ist die Zeit noch zu kurz. Da brauchen wir noch mehr Zeit, um Experimente und Daten zu sammeln. Also Experimente durchführen, Daten sammeln. Ja.
Ja. Es ist ja dann eigentlich auch so, dass der Top-Bereich von, ich weiß nicht, ob es normative Steuerung hieß. Also ursprünglich hatte der Joshua dich ja ins Gespräch gebracht, in Verbindung mit diesem VSM, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, das Viable System Model.
Yes.
Und da bin ich auch über so ein YouTube-Video von dir gestolpert, wo du einen Vortrag zugehalten hast. Ich glaube, du hast über Fußball geredet. Und am Ende hat man irgendwie so ein Tafelbild aufgemalt. Und ganz am Ende kam dann diese normative Steuerung. Und für diese Steuerung habt ihr dann quasi die Grundlage erarbeitet. Ne? Vielleicht, genau. Weiß ich nicht genau. Ich habe mich halt jetzt gerade auch gefragt, inwieweit auch das VSM damit zu tun hat, was du da veranstaltet hast.
Ja, ich sag mal so, das Problem ist, das Programm hat sich so tief eingenistet bei mir in meinen Rückenmark, dass ich nicht mehr nicht darüber nachdenken kann. Also es ist immer da. Ist nur die Frage, wie oder wann ich es benutze. Und in der Tat, ja, wir haben aus meiner Sicht eine der wichtigsten Themen bearbeitet, in Klammern aber damit noch nicht ins Leben gebracht alleine, ne, das ist vollkommen klar. Was ist die Identität? Was ist unser Ethos? Was ist unser Wertegerüst? Was ist uns wichtig? Und auch gleichzeitig, worüber wollen wir eigentlich gar nicht mehr reden? Weil wir bestimmte Grundsatzfragen geklärt haben. Theoretisch, ne? Natürlich nur.
Ja, aber Gretchenfrage eigentlich, wenn wir sagen, wir wollen Selbstorganisation und die Leute sollen, also, ja, wir wollen keine Anarchie, okay, unterschreibe ich. Aber wieso müssen wir dann eine Vision, also wieso braucht es den Kern noch, auf den sich dann alle committen dürfen und davon nicht abweichen dürfen? Weil sonst der Fokus nicht da ist? Oder reicht es einfach zu sagen, wir wollen, wenn man beispielsweise ein Unternehmen mit Kunden ist, wir wollen, dass unsere Kunden erfolgreich ihre Probleme lösen mit unseren Services oder Produkten?
Ja, zunächst einmal, natürlich darf man abweichen. Ja, wir haben ja hier, das ist keine Sekte, das ist keine Religion, sondern wir haben versucht, Sinn zu machen, ne? Sense-Making. Es soll uns helfen als Orientierung, es soll uns vereinen. Und zum Beispiel einer unserer wichtigsten Werte ist aus meiner Sicht zumindest Ownership, Menschen in die Lage zu versetzen, Initiative zu ergreifen. Also es gibt sozusagen, das ist die Ambivalenz, das ist die Paradoxie, die aber aus meiner Sicht nicht nur diese, sondern auch andere in ganz vielen Organisationen immer wieder zu finden sind. Ne? Sei kreativ, übernimm Verantwortung, geh in die Verantwortung rein, geh in deine Rolle rein, jeder für sich und so weiter und so fort. Das ist, ja, ich weiß, nicht so ganz gerade in Anführungszeichen, aber das ist ein normales Phänomen, weil Komplexität bedeutet halt auch immer ganz viele Paradoxien auszuhalten. Das heißt, das ist insofern präskriptiv, dass es super wäre, wenn wir uns daran orientieren können. Und gleichzeitig haben wir aber auch in diesem Prozess gesagt, wir hängen ein MHD, also ein Mindesthaltbarkeitsdatum, an das, was wir entwickelt haben. Und wir müssen mindestens einmal im Jahr drauf gucken und uns fragen, passt das noch? Nicht mit dem Zweck, for the sake of change, changing it. Also, Entschuldigung, nicht nur, weil man es ändern kann, ändern, sondern fragen, wenn es wirklich nicht funktioniert, und wenn es nicht passt, dann müssen wir es ändern, und wenn es passt, cool. Aber natürlich, auch hier wieder eat your own dog food, agile, iteration, zyklisches Arbeiten. Nichts kann so perfekt sein, als dass man sich verbessert. Ich meine, nochmal, nur mal das Beispiel, habe ich auch bewusst in so einem Pre-Read für diese ganze Aktion mit eingebaut, Toyota. Toyota hat erst, ach mein Gott, 92 oder 94, weiß ich nicht mehr genau, nee, ich glaube 94, sein heutiges, immer noch gültiges Set an Cultural Artifacts entwickelt. Und das hat dann nochmal 3 Jahre gedauert, 97, bis sie sozusagen nicht mehr iteriert haben, großartig. Oder Anfang 2000, Entschuldigung, genau, da kam nochmal Respect for the People bei Toyota rein, in deren Konstrukt, in deren Framework. Und Toyota gibt es seit 1800, schlag mich tot. Also natürlich, nee, ja, auf der einen Seite ist immer cool, wenn so eine Vision lange hält, aber die Wahrheit ist, wenn die Umwelt sich verändert und es nicht mehr passt, ja, dann lass uns das bitte noch anpacken und ganz pragmatisch sehen und jetzt nicht da so eine, oh, unsere Vision, wir dürfen sie nicht anfassen. Das ist ja Quatsch. Also so easy, ich plädiere dafür so eine Lockerheit. No fuss, no fight, ne? Mein Track.
Okay. Gut, wo wir schon beim Track sind, dann ich wäre schon fast beim Abgesang, aber bevor ich den Abgesang mache, vielleicht in die Runde, ob du vielleicht noch ein Thema hast, was dir in dem Zusammenhang eigentlich total auf der Seele brennt, was wir jetzt aber noch gar nicht mit unseren Fragen gekitzelt haben. Also ich hier wäre eigentlich dein Drum-Solo-Part, wo du einfach noch mal ein Herzensthema mit in die Folge bringen kannst.
Boah. Nee, also ganz viele meiner Herzensthemen wurden gestriffen. Und wenn ich jetzt einmal anfangen würde, über das Viable System Model zu sprechen, dann würde ich predigen. Vielleicht können wir ja irgendwann mal eine weitere Folge machen. Und wir sind hier nicht in der Church of Lamberts. Deswegen, nein, eigentlich alles Wichtige wurde schon gesagt. Trust the process, Emergenz, Ambiguität aushalten, Autonomie eine Chance geben. All das hatten wir. Gleichzeitig aber auch nicht glauben, Autonomie wäre alles, sondern wir müssen auch schon gucken, dass der Laden zusammenhält. Und auch in meiner Organisation, es geht um Geld, ja. Ich kann jetzt das doof finden, dass es ein kapitalistisches System ist. De facto bin ich da drin und habe mich auch bewusst dafür entschieden. Also das heißt auch ökonomische Aspekte haben wir mal kurz gestriffen heute und nicht nur die rein humanistische oder theoretische Seite. Ich habe nichts zu ergänzen, euer Ehren. Ich denke, das ist es. Das, ja. Ich habe nicht den großen, die berühmten weisen letzten Worte. Die behalte ich anderen Leuten vor, die darin besser sind.
Sehr gut.
Ja, super.
Dann war unser Blumenstrauß scheinbar bunt genug. Joshua, hast du denn noch eine Frage? Weil ich war so begeistert im Vorgespräch, was du schon alles an Fragen und Assoziationen mitgebracht hast, habe ich schon gedacht, da reicht die Folge gar nicht für. Hast du noch eine Frage an den Marc?
Ich würde erstmal sagen, danke, dass du da bist und ja, für deine Impulse. Ich nehme viel mit. Ich glaube, trust the process. Also, das ist einer der, und wie, also, dann stelle ich mir vor, okay, wie kreieren wir den Prozesse oder dass das Struktur da ist, dass das innen drin etwas passieren kann. Ja, ja, danke, dass du da warst, Marc und Chris. Super.
Ja, merci. Hat Spaß gemacht.
Gerne, gerne. Genau, ich wollte am Ende noch, ich habe euch nämlich auch einen Song mitgebracht und irgendwie passt der super gut zu dem Emergenzthema, weil das auch so ein bisschen, ich habe in unserem Vorgespräch auch ganz oft gedacht, so an Band-Erfahrungen, zusammen jammen und dann überrascht sein, was so passieren kann, wenn einfach Leute mit Instrumenten sich vollhängen und dann irgendwas machen. Das ist definitiv mehr, als würde man nur die einzelnen Instrumente hören. Und da habe ich einen sehr schönen Song von der nordischen Band Kante, der da heißt, die Summe der einzelnen Teile, der da wie folgt geht. Wir bringen sie zum Klingen, sie bringt uns durcheinander, wir verstehen sie so wenig, wie wir uns untereinander. Denn in manchen Momenten ist sie für eine Weile mehr als die Summe der einzelnen Teile. Fand ich einfach schön, das kann man gar nicht mehr. Oh. Ja. Arm ums Herz, ich pack's in nice. Die Shownotes für alle und es kommt auf die Playlist. Und ja, Joshua, was geht nächstes Mal ab? Wir haben ein kleines Überraschungsbonbon. Wie geht's weiter im Daily?
Genau, wir haben ein schönes Event im Januar hier und wir werden ein Crossover-Event, das heißt wir unsere Superheldenkräfte, wir kommen zusammen mit dem Scrum-Tisch Aachen und der Birgit, ich weiß ihren
Michael.
Ja, Birgit Michael. Und wir machen auch ein Entschuldigung, ein Liberating Structures Session mit Scrum-Tisch Aachen und alle, die auch mitmachen wollen. Also, und das wäre irgendwann in den Januar. Und dann im Februar werden wir mit der Birgit dann darüber sprechen, was ist da rausgekommen, wie könnte man das besser moderieren. Und ja, wir sind ganz gespannt, ja.
Genau, das wird ein cooles Debrief im nächsten Podcast. Jo, und damit würde ich sagen, sind wir raus. Tschüss, Marc, alles Gute nach Düsseldorf. Bis bald.
Jo. Ciao, Jungs. Bye. Danke. Ciao.
Krass, das ist für mich selten, dass in so einer Gruppe Fachchinesisch geredet wird und ich bin mal nicht der Nerd. Der Camper. Nee,
Scamper.